Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Jenny, heute soll es bei uns auch um den Messenger-Dienst Telegram gehen. Über den Dienst wird ja gerade extrem viel berichtet, vor allem Ende des letzten Jahres. Du hast dich damit beschäftigt.
Genau, und dieses Jahr ging dieses Berichten ja gleich weiter mit einer ARD-Recherche zum Beispiel, die gezeigt hat, auf Telegram wird seit Wochen nahezu täglich zum Mord an Personen aus Politik, Medien und Wissenschaft aufgerufen. Und die Kolleginnen sagen, das sei auch nur die Spitze des Eisbergs. Und ich habe mich nochmal grundsätzlich gefragt, was ist eigentlich mit diesem Messenger passiert? Der war doch längere Zeit einfach nur ein sehr beliebter Messenger-Dienst, oder? Wie ist der zu einem Symbol für Radikalisierung geworden?
Ja, das fühlt sich für mich total schräg an, weil es ist eigentlich auch der Messenger, mit dem ich mit meinen Eltern schreibe. Und es ist auch mein Standard-Messenger für den Freundeskreis. Vor allem, weil der auf allen Geräten gut funktioniert. Ja, total super, wenn der eine vom PC aus schreiben möchte, der andere vom Android-Smartphone und noch jemand sitzt mit dem iPad in der Badewanne. Und da gibt es noch so witzige Sticker. Mag ich total. Also aus meiner Nutzersicht ist halt einfach eine gute Chat-App.
Ja, und das war so eine Alternative, wenn eine Gruppe zum Beispiel nicht mehr WhatsApp nutzen wollte oder gehörte ja zu Facebook und von da wollten dann viele weg und dann gab es immer diese Streits in Freundeskreisen oder neuen Gruppen zwischen den Leuten, die das so sehen wie du und denen, die sagen, die Verschlüsselung, die ist irgendwie nicht stark genug, die Verschlüsselung ist auch kein Standard, Telegram legt den Quellcode nicht offen und ist generell jetzt auch nicht das transparenteste Unternehmen.
Ja, das weiß ich auch alles. Das schwingt bei mir so ein bisschen im Hinterkopf mit. Aber obwohl es von manchen KritikerInnen heißt, dass Telegram unsicher sei, trotzdem muss man sagen, der wird auch genutzt, der Messenger, von gefährdeten Personen, von DissidentInnen in Hongkong, in Weißrussland oder dem Iran, also in autoritären Staaten, wo man sich nur organisieren konnte, wenn man sich eben vor staatlicher Überwachung schützt.
Das ist auch die Rolle, mit der Telegram in Deutschland unter anderem bekannter geworden ist. Ja? Viele Medien haben zum Beispiel 2018 berichtet, wie Putin versucht hat, den Messenger zu sperren. Und Telegram war dann auf einmal in ganz vielen Artikeln der Dienst, mit dem sein Gründer Pavel Durov den Kreml ärgert. Ja, der war quasi ein Mittel für Protest, das auch so ein bisschen gefeiert wurde.
Es wurde aber auch immer wieder kritisch über Telegram berichtet, zum Beispiel, dass die Mitglieder der Terrormiliz IS sehr gerne auf Telegram unterwegs sind, aber deren Gruppenchats hat Telegram damals ja auch gesperrt.
So, und das finde ich interessant. Also grundsätzlich gab es immer so in den Messenger-Streits und auch in der öffentlichen Debatte diese beiden Seiten. Und das hat sich aber massiv verändert. Und los ging's im Jahr 2019. Da bekommt Telegram richtig Aufwind.
Gerade aus dem rechtsextremistischen und rechtsterroristischen Milieu. Und da sehen wir eigentlich verschiedene Bewegungen. Einerseits sehen wir auch 2019 und 2020, dass die etablierten Plattformen verstärkt gegen rechtsextremistische Inhalte und auch NutzerInnen vorgegangen sind. Und da war dann Telegram natürlich ein Zufluchtsort für viele dieser, die auf diesen etablierten Plattformen nicht länger gewünscht waren.
Das ist Christian Schwieter. Er ist Projektmanager in den Bereichen digitale Analyse und Digitalpolitik am Institute for Strategic Dialogue. Und er hat in einer Studie untersucht, wie Rechtsextreme und VerschwörungsideologInnen auf Telegram ihre Infrastruktur ausbauen. Und er sagt, einzelne Kanäle, die hat es schon 2017 gegeben. Aber 2019 ist das Jahr, in dem zum Beispiel die InitiatorInnen von Pegida und der rechtsextremen identitären Bewegung ihre Kanäle einrichten.
2019 war für so extremistische Aktionen ganz schön schlimmes, bitteres Jahr. Da gab es international rechtsextreme Terroranschläge, die ganz viel Aufmerksamkeit bekommen haben, auch weil sie gezeigt haben, wie sich die Täter im Internet radikalisiert haben und auch für ihre Taten dann gefeiert wurden. Ja, da gab es den Mord an Walter Lübcke, fällt mir da ein, die Anschläge in Halle, in Christchurch, in El Paso.
Ja, und WissenschaftlerInnen und JournalistInnen, die weisen seit Jahren darauf hin, dass sich unter anderem auf Telegram gewaltbereite Rechtsextremisten organisieren und austauschen. Aber ich habe das Gefühl, im öffentlichen Diskurs, da kommt dieses mobilisierende Potenzial von Telegram nur ganz langsam an. Das geht erst so 2020 richtig los. Da verdoppelt sich die NutzerInnenzahl im Vergleich zu 2018 auf Telegram. Und im Februar und Mai, da suchen außergewöhnlich viele Leute auf Google nach dem Messenger.
Ja, Februar bis Mai 2020. Das ist ja dann auch die Zeit, als der erste Lockdown diskutiert wurde, der erste Corona-Lockdown und dann ja auch kam.
Und das ist der Anlass, der auch die Debatte über Rechtsextreme im Internet medial ins Rollen bringt, finde ich, weil die sich schon sehr früh unter die GegnerInnen der Corona-Maßnahmen und VerschwörungsideologInnen mischen. Und langsam wird klarer, dass Telegram mehr ist als eine WhatsApp-Alternative.
Also ich meine, zumindest die großen Plattformen, die haben ja dann auf ja, diese Entwicklung reagiert. Facebook hat zum Beispiel Impfgegnergruppen gesperrt und generell gab es ja auch dann diese Debatte über Deplatforming, also ob es etwas bringt oder nicht, wenn zum Beispiel ja Verschwörungsideologen oder Rechtsextremisten, ob die ja blockiert werden auf Twitter, YouTube, Facebook. Und jetzt geht es aber in unserer medialen Debatte fast nur noch ja, um diese App, um Telegram. Und Christian Schwieter hat eben von einem Zufluchtsort gesprochen. Das klingt jetzt erstmal für mich so, als würden dann wirklich so sämtliche Rechtsextreme von den großen Plattformen abwandern und einfach dann allesamt zu Telegram rüberwechseln.
Ja, und ich würde sagen, viele wechseln die Plattform, aber nicht alle sind gleich wieder so erfolgreich wie vorher. Die ForscherInnen vom Institute for Strategic Dialogue, vom ISD, die sprechen in ihrem Fluchtwege-Report von dezentralen Blasen, die dann entstehen. Damit sind Gruppen gemeint, die sich auf diesen alternativen Plattformen um einzelne Personen herumbilden, nachdem sie zuvor zum Beispiel auf YouTube oder Twitter gesperrt wurden, ne, wegen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Diese Personen, zum Beispiel Martin Sellner von der Identitären Bewegung oder der rechtsextreme Attila Hildmann, die spielen hier eine Influencer-Rolle.
Wir haben die in unserer Studie Power-User genannt. Die sind dann in der Lage, viele ihrer Gefolgschaft sozusagen auf diese alternativen Plattformen zu bringen. Das ist dann aber oft der harte Kern dieser Bewegung und nicht mehr diese Massen an Menschen, die vielleicht noch auf Facebook und Co. erreicht werden konnten.
Konkret gemeint sind mit solchen alternativen Plattformen dann zum Beispiel die sozialen Netzwerke Parler, Gab und VK oder Videoplattformen wie BitChute oder Rumble, wo Inhalte gar nicht oder kaum moderiert werden, ne? Ähnlich wie bei Telegram. Aber weil sie beim Wechseln so viele FollowerInnen auf anderen Plattformen verlieren, bleiben die, die es können, bei Facebook, Twitter oder YouTube, weil das sind immer noch die Plattformen, die für den öffentlichen Sauerstoff und die Medienpräsenz sorgen. So hat mir das Christian Schwieter erklärt. Aber die Taktik, wie sie ihre Hassrede und Falschinformationen dort dann verbreiten, die ändert sich.
Das heißt, auf den etablierten Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube passen sie ihre Inhalte an. Die Inhalte sind dann teils weniger extremistisch, teils weniger radikal. Teils verstoßen sie auch gar nicht gegen bestehende Gesetze, aber sie nutzen diese Plattform, um quasi ihre Anhänger dann auf diese alternativen Orte zu ziehen. Das sehen wir auf YouTube ganz oft, dass bestimmte Teile eines Videos auf YouTube geteilt werden, wo dann aber diese Akteure sagen, wenn ihr das ganze Video sehen wollt, dann folgt mir auf zum Beispiel BitChute.
Und dort auf diesen alternativen Plattformen, dann werden sie dort mit den extremeren Inhalten konfrontiert.
Genau. Und das Feld dieser Plattform, dieser alternativen Plattform, ist ziemlich divers mittlerweile. Telegram ist aber mit Abstand die Plattform, auf die am meisten verlinkt wird und die auch die größten NutzerInnenzahlen hat.
Ja, und genau das leuchtet mir noch nicht so ganz ein, weil es gibt ja quasi für jedes Bedürfnis in der rechten Szene oder unter VerschwörungsideologInnen die passende Plattform. Und warum ist Telegram denn ausgerechnet so beliebt?
Dafür scheint sich eine Haupterklärung durchzusetzen, nämlich, dass Telegram längst nicht nur ein Messenger mit Verschlüsselungsfunktion ist. Mit der Zeit hat er immer mehr Funktionen, die die sozialen Medien erfolgreich gemacht haben, übernommen. Zum Beispiel Kommentarfunktionen, private und öffentliche Chatgruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern. WhatsApp lässt nur 256 zu. Dann gibt's Kanäle, denen eine unbegrenzte Zahl an Menschen folgen kann. NutzerInnen können streamen, bloggen und vor allem alles sehr einfach untereinander verlinken.
Naja, okay, also Telegram ist so eine Art Hybrid geworden. Er ist ein Messenger und er hat so die technischen Charakteristika, die die Massenkommunikation ermöglichen, genau wie die großen Social-Media-Netzwerke.
Und mit denen ist er ziemlich eng verzahnt.
Wir sehen viele Links, die dann wieder zurück zu YouTube gehen oder andere audiovisuelle Plattformen, wo dann eigentlich diese Inhalte sozusagen abrufbar sind. Aber Telegram quasi das Verbindungsstück ist und immer wieder den Leuten diese Inhalte in den Feed spült. Und ich glaube, diese Verbindungsrolle oder diese Stützpfeilerrolle von Telegram ist ganz essentiell für den Erfolg dieser Plattform.
Okay. Also ich verstehe, warum Telegram jetzt so eine zentrale Rolle spielt, gerade für extremistische IdeologInnen. Aber ganz ehrlich, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, warum sich jetzt die mediale Debatte so eng um Telegram als wirklich so eine einzelne Plattform geht. Denn viele Rechtsextremisten und VerschwörungsideologInnen, die sind ja immer noch auf den großen Social-Media-Plattformen, aber zeigen sich da vielleicht oft nicht so extremistisch, oder? Sie sind auf kleineren Plattformen und sind dort aber umso radikaler.
Mich irritiert die Debatte auch. Und ich glaube, das hängt zusammen mit der Frage, welche Mittel wir in der Hand haben, gegen Hassrede und Falschinformationen im Internet vorzugehen. Und zwar relativ schnell und effektiv soll das ja sein. Und das Schlagwort, das hier meistens fällt, ist Regulierung. Die großen Social-Media-Plattformen, die fallen ja unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist Ende 2017 in Kraft getreten und das zwingt Dienste, innerhalb kurzer Zeit zu reagieren, wenn sie von Inhalten erfahren, die rechtswidrig sind. Telegram ist da aber sehr lange nicht runtergefallen.
Klar, weil es ist ja auch ein Messenger und da geht es um private Kommunikation und das fällt nicht unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das finde ich auch total richtig.
Nun ist aber klar, Telegram ist nicht mehr nur ein Messenger. Und es rückt immer mehr die Frage in den Mittelpunkt, was können wir denn jetzt machen? Wie kann dieser Hybrid reguliert werden? Muss zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an solche Hybride angepasst werden? Kann man die private und die öffentliche Kommunikation von Telegram getrennt voneinander betrachten? Im Dezember haben Politiker sogar vorgeschlagen, Telegram zu verbieten oder durch Geoblocking in Deutschland zu sperren. Also all diese Dinge, die werden gerade viel debattiert und im Prinzip finde ich das auch gut. Aber ich finde auch, dass es etwas Reflexhaftes hat, dass sich die Debatte jetzt so sehr um das Mittel der Regulierung und so sehr um Telegram dreht. Darüber habe ich auch mit Julian Jausch von der Stiftung Neue Verantwortung gesprochen. Und der kritisiert diese Erwartungshaltung an Tech-Regulierung.
Ich halte es einfach für etwas kurzfristig gedacht, wenn jetzt, weil eben gerade einige Fälle von großen Gruppen, wo solche radikalen oder rechtsradikalen Sachen aufgefallen sind, dass jetzt auf einmal über Regulierung gesprochen werden kann, wo Forschende, AktivistInnen, JournalistInnen schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, darauf aufmerksam machen, dass sich online nicht nur auf Messenger-Services, sondern auch auf Plattformen, auch auf Webseiten solche Gruppen bilden, sich gegenseitig anstacheln, aufheizen. Und dass jetzt bestimmte Fälle, die in den Medien diskutiert werden oder in der Politik diskutiert werden, dann auf einmal dafür genutzt werden, nach Regulierung zu rufen.
Julian Jausch ist Projektleiter im Bereich Stärkung digitaler Öffentlichkeit bei der Stiftung Neue Verantwortung. Und er ist ein großer Befürworter von Regulierung. Und er beschäftigt sich zum Beispiel auch gerade sehr mit dem DSA, dem Digital Services Act der Europäischen Union, der die Plattformregulierung auf eine einheitliche europäische Ebene heben soll. Und der sieht in diesem DSA auch ein großes Verbesserungspotenzial. Aber er sagt eben, bei der Bekämpfung von radikalisierten Ideologien, da hat das Mittel der Tech-Regulierung Grenzen.
Die rechtsradikalen Ideologien kriegt man nicht dadurch weg, dass man Facebook reguliert oder Telegram reguliert. Sondern da müssen halt andere Mechanismen greifen und Regulierung kann da für Transparenz sorgen, wie gesagt. Kann etwas einschränkend wirken in die Art und Weise, wie sich Inhalte verbreiten, was ich für sehr sinnvoll halte. Aber es kann nicht die Grundproblematik von Radikalisierung angehen. Und ich glaube, wenn der DSA oder auch das NetzDG oder generell Regulierung überhöht wird, dann schadet das den eigentlichen Zielen, die diese Regulierung aus meiner Sicht richtigerweise erreichen kann.
Und was er damit meint ist, wenn ich nicht für eine umfangreiche Aufklärung und Medienkompetenz, ja, für guten Journalismus und effektiv arbeitende, geschulte Strafverfolgungsbehörden sorge, dann kann auch Regulierung nicht mehr viel tun. Was Regulierung leisten kann, ist, diese Radikalisierungsdynamik der Netzwerke abzubremsen.
Vor allem der mediale Effekt, ja, dass wir uns auf ein Problem wie Telegram oder eine Lösung wie Regulierung konzentrieren, weil als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz eingeführt wurde, da haben es ja viele, auch in der Politik, einfach das Facebook-Gesetz genannt, obwohl, wie Jausch ja auch sagt, die Radikalisierung auf unterschiedlichsten Plattformen unter ForscherInnen und JournalistInnen längst bekannt war. Und ja, nun ist eben Telegram die Plattform, auf der das passiert.
Ja, genau. Und ich finde, die eigentliche Frage, die müsste doch vielmehr sein, wie gehen wir mit diesem Problem um, dass Rechtsradikale und Extremisten eine ziemlich große Expertise darin entwickelt haben, online Menschen anzusprechen. Also Menschen, die für diese Ideologien gerade sehr offen sind, ne? Weil Impfverweigerer zum Beispiel oder Unzufriedene, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Und dass die sehr einfach in diese radikalisierten Chats ohne Gegenrede reingezogen werden können.
Jetzt hast du aber gesagt, Julian Jausch ist da optimistisch, ja, was die europäische Debatte angeht. Hat denn der DSA mehr Antworten als die deutsche Debatte jetzt?
Um ehrlich zu sein, ich würde sagen, nicht auf das Problem von Hassrede und Desinformation direkt, ne, hat er ja auch gesagt. Aber schon, was den Anspruch an die Haltung der Plattform angeht. Also wenn die Stoßrichtung der aktuellen Entwürfe so bleibt, dann werden die Plattformen verpflichtet, deutlich besser zu kooperieren und zum Beispiel Audits zuzulassen, also eine systematische Überprüfung durch unabhängige Stellen. Im Mittelpunkt stehen also jetzt weniger die Hasspostings selbst, sondern die Zusammenarbeit mit den Plattformen. Unklar ist aber auch noch, ob die neuen Regelungen dann auch für die öffentlichen Chatgruppen und Kanäle von Telegram gelten werden.
Ja, und ob sich Telegram vom DSA eher regulieren lässt als vom NetzDG.
Ja, das stimmt. Aber was dafür spricht, ist, dass die EU ja ein deutlich größerer Markt ist als Deutschland und dass das für Telegram vielleicht ein Grund sein könnte, einzulenken. Das wissen wir dann vielleicht 2023. Bis dahin wird es dann wohl noch dauern, bis der DSA in Kraft tritt.
Und damit sind wir auch am Ende angekommen dieser Breitband-Ausgabe. Und wenn Ihnen diese Sendung gefällt, dann lassen Sie es uns doch wissen. Zwar nicht auf Telegram, aber zum Beispiel auf Twitter.
Und ansonsten freuen wir uns auch über Bewertungen in Podcast-Apps, wo es geht.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche sagen
Jenny Gensmer
und Dennis Kogel. Tschüss.